Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 16 bis 19 der Sure 19, Maryam.
أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
In diesen Versen wird an Maria und die erstaunliche Geburt Jesu Christi alayhi salam erinnert. Doch hören Sie selbst. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Erinnere an das, was in diesem himmlischen Buch, dem Koran, von Maria, als sie sich von den Iren trennte und einen Ort in östlicher Richtung des Tempels aufsuchte, geschrieben ward und sich dort hinter einem Schleier vor möglichen Blicken anderer verbarg. Da sandten wir unseren Engel zu ihr, der sich ihr in menschlicher Gestalt ohne jeden Makel zeigte. Erschrocken rief sie aus: Ich suche vor dir Zuflucht bei dem barmherzigen Gott. Lass ab von mir, wenn du gottesfürchtig bist. Er, der Engel darauf: Ich bin von Gott, deinem Herrn, zu dir gesandt, damit dir ein Sohn voller Reinheit und Tugend werde.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie bis zum 31. Oktober jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Ab dem 1. November werden wir auf der Winterfrequenz 5940 kHz im 49 Meter Band erreichbar sein. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 24. Oktober 2021, gleich dem 2. Orban 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt: Muslimische Einheit ist eine endgültige Koranpflicht. IAEA-Generaldirektor: Treffen mit iranischem Außenminister ist von besonderer Bedeutung. Und Außenminister Irans und der Republik Aserbaidschan sprechen über gegenwärtige Spannungen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt: Muslimische Einheit ist eine endgültige Koranpflicht. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, hat die Einheit unter den Muslimen als eine endgültige Koranpflicht bezeichnet und gesagt, es sei nichts Taktisches, was gelegentlich vorkommen kann, sondern eine Notwendigkeit für alle Muslime. Ayatollah Khamenei machte diese Äußerungen am Sonntag bei einem Treffen mit iranischen Funktionären und Gästen der 35. Internationalen Konferenz der Islamischen Einheit, das anlässlich des Geburtstags des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, und des 6. schiitischen Imams, Imam Jafar Sadiq, Friede sei mit ihm, in Teheran stattfand. Die Einheit der Muslime ist keine taktische Angelegenheit, so dass manche denken, dass wir aufgrund besonderer Umstände vereint sein sollten. Nein, es ist eine grundlegende Angelegenheit, sagte das Oberhaupt. Das Zusammenwirken der Muslime ist eine Notwendigkeit. Wenn Muslime vereint sind, werden sie Synergien schaffen, sie werden alle stark werden. Die muslimische Einheit ist eine definitive koranische Pflicht. Das Revolutionsoberhaupt betonte, dass der Hauptindikator für die muslimische Einheit die Palästina-Frage sei. Wenn die muslimische Einheit verwirklicht wird, wird die palästinensische Frage definitiv auf die bestmögliche Weise gelöst. Je ernster wir gegenüber der palästinensischen Frage sind, um die Rechte der palästinensischen Nation zu wahren, desto mehr nähern wir uns der Einheit der Muslime, sagte er. Das Oberhaupt der iranischen Revolution hob hervor, der Grund, warum die Islamische Republik die muslimische Einheit betone, sei, dass heute ständig versucht wird, einen Keil zwischen muslimische Glaubensrichtungen, zwischen Schiiten und Sunniten zu treiben. Sie sehen, dass amerikanische Marionetten überall in der islamischen Welt Aufruhr verursachen, sagte er und nannte als Beispiel die jüngsten blutigen Angriffe auf Moscheen in Afghanistan. Wer sprengt Moscheen? Der IS. Wer ist IS? IS ist dieselbe Gruppe, von dem die Amerikaner, Demokraten, ausdrücklich gesagt haben, dass sie sie geschaffen haben. Aber jetzt leugnen sie es. IAEA-Generaldirektor, Treffen mit iranischem Außenminister ist von besonderer Bedeutung. Der Generalsekretär der Internationalen Atomenergieagentur, IAEA, Rafael Grossi, misst nach eigenen Angaben dem Treffen mit dem Außenminister der Islamischen Republik Iran große Bedeutung bei. In einem Interview mit NBC bekräftigte Rafael Grossi, Generaldirektor der IAEA, seinen Wunsch und seine Hoffnung, Iran zu besuchen und den iranischen Außenminister Hossein Amir Abdollahian zu treffen, und erklärte, er hoffe, dass sich bald die Gelegenheit biete, den neuen iranischen Außenminister zu treffen. Grossi weiter: So wie wir über Probleme und Missverständnisse oder Meinungsverschiedenheiten sprechen können, muss ich mich jetzt mit dem neuen iranischen Außenminister treffen. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde fügte hinzu: Derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass Iran versucht, eine Atombombe zu erwerben. Rafael Grossi hielt sich in den letzten Tagen in Washington auf und beriet sich dort mit vielen US-Regierungsvertretern und Senatoren über das iranische Atomprogramm. Der IAEA-Generaldirektor bemüht sich derzeit sehr intensiv um die Wiederbelebung der Atomverhandlungen. Iran hat betont, dass es bereit ist, zu seinen Verpflichtungen zurückzukehren, wenn die Sanktionen aufgehoben werden und Iran vom Atomabkommen profitiert. Außenminister Irans und der Republik Aserbaidschan sprechen über gegenwärtige Spannungen. Die Außenminister der Islamischen Republik Iran und der Republik Aserbaidschan haben am Samstag in einem Telefonat die aktuellen Spannungen in den bilateralen Beziehungen erörtert. Nach Angaben des Sprechers des Außenministeriums sprachen Hossein Amir Abdollahian, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, und Jehun Bayramov, der Außenminister der Republik Aserbaidschan, am Samstag bei diesem Telefonat über die bilateralen Beziehungen. In diesem Gespräch bezeichnete Amir Abdollahian unter Hinweis auf die jüngsten Kontakte zwischen den beiden Ministern sowie die Freilassung zweier in der Republik Aserbaidschan inhaftierter iranischer Fahrer die Sanktion als einen konstruktiven Schritt, der den nötigen Raum bieten kann, um Missverständnisse zu beseitigen. Dabei forderte der iranische Außenminister weitere positive Schritte und eine Erleichterung des Verkehrs iranischer Lastwagen in den Grenzgebieten zur Republik Aserbaidschan. In diesem Telefonat betonte Amir Abdollahian die Notwendigkeit, einen positiven Ansatz zu verfolgen und in die Zukunft der beiden Länder zu blicken, sowie die gemeinsame Wirtschaftskommission der beiden Länder baldmöglichst zu aktivieren. Der iranische Außenminister bekräftigte, dass Iran entschlossen ist, die bilateralen Beziehungen zu Baku weiter auszubauen und zu vertiefen. In diesem Telefongespräch beschrieb auch der aserbaidschanische Außenminister Jehun Bayramov die Definition gemeinsamer Wirtschaftsprojekte beider Länder als positiv und forderte die Aktivierung der gemeinsamen iranisch-aserbaidschanischen Wirtschaftskommission. Hintergrund der Spannungen ist die Zusammenarbeit von Aserbaidschan und Israel. Das Regime liefert als wichtiger strategischer Verbündeter Waffen an die aserbaidschanischen Streitkräfte, darunter Hightech-Angriffsdrohnen. Aus der iranischen Seite heißt es, die Islamische Republik Iran könne israelisches Militär an seiner Grenzen zur Republik Aserbaidschan nicht dulden und werde alles Notwendige unternehmen, um die eigene nationale Sicherheit zu schützen. Palästinenser kritisieren israelisches Vorhaben, palästinensische Menschenrechtsgruppen als Terrororganisation zu bezeichnen. In einem beispiellosen Angriff auf die palästinensische Zivilgesellschaft verbot Israel 6 palästinensische Menschenrechtsorganisationen, indem es sie auf seine sogenannte Terroristenliste setzte und ihnen vorwarf, militanten Geldspenden weiterzuleiten. Das israelische Militärministerium teilte mit, die Gruppen hätten Verbindungen zur Volksfront zur Befreiung Palästinas, einer palästinensischen Widerstandsbewegung. Die palästinensische Autonomiebehörde und verschiedene politische Mächte verurteilten die israelische Entscheidung aufs Schärfste. Die vom israelischen Regime ins Visier genommenen Organisationen sind Adamir und Al-Haq, die Menschenrechtsverletzungen durch Tel Aviv dokumentieren, und die Union der palästinensischen Frauenkomitees, das Bissan-Forschungszentrum, Verteidigung von Kindern International sowie die Union der landwirtschaftlichen Arbeitsausschüsse. Diese Gruppen haben die israelischen Anschuldigungen als Versuch, die palästinensische Zivilgesellschaft zu unterdrücken, zurückgewiesen und den Schritt als politisch motiviert und unbegründet verurteilt. Der israelische Schritt wurde auch von Menschenrechtsgruppen aus verschiedenen Teilen der Welt weltweit verurteilt. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen sagt, dass die sogenannten Antiterrorgesetze nicht dazu verwendet werden dürfen, legitime Menschenrechts- und humanitäre Aktivitäten einzuschränken. Demonstranten fordern Befreiung von Julian Assange vor der bevorstehenden Auslieferungsverhandlung. Unterstützer des WikiLeaks-Gründers Julian Assange marschieren heute vor einer anstehenden Auslieferungsverhandlung bis vor die britischen Royal Courts of Justice. Die US-Regierung will, dass Großbritannien Assange im Rahmen eines alten Vertrags ausliefert, weil er vernichtende Dokumente über US-Kriegsverbrechen im Irak, in Afghanistan und Menschenrechtsverletzungen anderswo veröffentlicht hat. Seine Anhänger sagen, die Anklage sei politisch motiviert. Erst letzten Monat wurde bekannt, dass die US-Regierung im Jahr 2017, als Assange sein fünftes Jahr in der ecuadorianischen Botschaft in London begann, plante, ihn auf britischem Boden zu entführen oder zu ermorden. Großbritannien setzt seinen Prozess dennoch fort. Assange schmachtet seit 2 Jahren nach seiner Ausweisung aus der ecuadorianischen Botschaft in einem Hochsicherheitsgefängnis im Südosten Londons. Seine nächste Gerichtsverhandlung ist für den 27. und 28. Oktober angesetzt. Bei einer Auslieferung drohen ihm 175 Jahre in einem US-Gefängnis. Es wird ein Wendepunkt im wichtigsten Fall der Pressefreiheit des Jahrhunderts sein. Und diese Demonstranten hoffen, dass die britische Regierung das Richtige tut und dem, was sie als Schauprozess gegen Julian Assange bezeichnen, ein Ende setzt. Irak. Der schiitische Geistliche Muqtada al-Sadr begrüßt Bestätigung von Wahlergebnissen durch UN-Sicherheitsrat. Der Führer der irakischen al-Sadr-Bewegung hatte die Hoffnung geäußert, dass die Bestätigung der Ergebnisse der jüngsten vorgezogenen Parlamentswahlen durch den UN-Sicherheitsrat die Opposition im Irak zufriedenstellen würde. Laut Shafak News erklärte Muqtada al-Sadr, der Führer der Sadr-Bewegung im Irak, am Samstag in einer Twitter-Nachricht: Die Unterstützung des Sicherheitsrats für die Ergebnisse der irakischen Parlamentswahlen und die Einführung von Transparenz in dieser Angelegenheit spiegelt einerseits ein schönes Bild von Demokratie wider und erweckt andererseits die Hoffnung auf die Akzeptanz der Ergebnisse durch die Parteien, die diesem demokratischen Prozess Betrug vorwerfen. Al-Sadr wies zudem darauf hin, dass Unzufriedenheit mit den Wahlergebnissen nicht zu mehr Chaos und Instabilität im bürgerlichen Frieden führen dürfe und betonte: Zufriedenheit mit den Wahlergebnissen wird dem Irak und seinem Volk Sicherheit und Stabilität bringen. Am 10. Oktober 2021 gewann die Bewegung von Al-Sadr nach offiziellen Angaben mit 73 Sitzen die vorgezogene Wahl für das neue irakische Parlament, bei der die Wahlbeteiligung auf ein Rekordtief von rund 41% sank. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 11 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 11, Mashhad 12, Isfahan 14, Shiraz 17 und Bandarabas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Meine Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserem Hörerpostprogramm Wir und unsere Hörer. gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Heute ist Geburtstag angesagt. Sicher haben Sie es von unserer Internetseite schon erfahren oder in den Nachrichten gehört. Heute ist der Jahrestag der Geburt des geehrten Propheten des Islams, Mohammed, Friede sei mit ihm, und zwar wurde er im Jahr 1570 nach Christus in Mekka geboren. Das heutige Datum ist sein Geburtstagsdatum, den schiitischen Überlieferungen zufolge. Das Geburtsdatum nach sunnitischen Überlieferungen liegt 5 Tage früher am 12. Rabiul Awwal. Damit geht nun auch die Woche der Einheit, die vom Gründer der Islamischen Republik Iran, Imam Khomeini, anlässlich dieser beiden Geburtsdaten ins Leben gerufen wurde, zu Ende. In unseren Nachrichten haben Sie, liebe Hörerfreunde, ja davon gehört. Mit dem Geburtstag des geehrten Propheten fällt auch der Geburtstag des 6. Imams der Schiiten, Imam Ja'far Sadiq, Friede sei mit ihm, zusammen, der um das Jahr 1700 nach Christus in Medina geboren wurde. Am 2. Oktober schrieb unser österreichischer Hörerfreund Paul Gaga: Werte Redaktion, bitte finden Sie anbei meine letzten Empfangsberichte für den Monat September. Nun geht es ja Richtung Uhrzeit bzw. Frequenzumstellung und ich bin schon gespannt, wie die Empfangsbedingungen auf der neuen Frequenz sein werden. Aber um etwas Geduld wird noch gebeten. Mit freundlichen Grüßen bei angenehmen spätsommerlichen Temperaturen Anfang Oktober, Paul Gaga. Besten Dank, lieber Herr Gaga. Nächsten Sonntag ist es dann soweit. Am nächsten Sonntag, dem 31. Oktober, wenn bei Ihnen, liebe Hörerfreunde, die Sommeruhr wieder zurückgedreht wird, senden wir dann über eine andere Frequenz. Sie ist aber keine Überraschung. Unsere Winterfrequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band kennen Sie ja schon vom letzten Jahr und von davor. Ob unser Hörerfreund Marcel Gogolin in Mainz dann einen besseren Empfang bekommt, lässt sich nicht voraussagen. In den letzten 3 Monaten hat er SIMPO 3 angegeben. Das wissen wir von der bildlichen Übermittlung seiner 6 Empfangsberichte von August, September und Oktober durch unseren Kollegen in Berlin. Herr Gogolin schrieb dazu noch eine Bitte. Liebe Freunde von IRIB, bitte bestätigt mir den Empfang der Sendungen mit einer Papier-QSL-Karte. Vielen Dank, Marcel Gogolin. Ja, und wir danken für Ihre Empfangsberichte, Herr Gogolin. Wir versuchen unser Möglichstes bezüglich der QSL-Karten. An dieser Stelle möchten wir aber auch eine Bitte äußern, und zwar an alle Hörerfreunde, die ihre Berichte mit der Hand schreiben. Denken Sie bitte daran, dass es auch leserlich sein muss. Bei manchen Handschriften haben wir echte Probleme. Ein ganz anderes Problem hat unsere Hörerfreundin Martina Pohl in ihrer Mail vom 17. Oktober angesprochen. Liebes Team in Teheran, an den Zapfsäulen der Tankstellen ziehen die Spritpreise mächtig an. Da überlegt man schon genau, ob die eine oder andere Fahrt wirklich notwendig ist. Auch die Strom- und Gaspreise steigen nicht nur in Deutschland weiter. Eine Tarifbremse hat man daher in Frankreich beschlossen. In Spanien hat sich der Strompreis im Vergleich zum letzten Jahr verdreifacht. Angeblich ist der Gaspreis im Großhandel um 250% gestiegen. Innenpolitische, aber auch außenpolitische Faktoren treiben die Preise nach oben. Zum einen gab es in Großbritannien eine lange Windflaute und die Sache mit dem Brexit kommt auch noch hinzu. In Brasilien wirkt sich die Dürre auch auf die Stromproduktion aus. Der russische Präsident hat den Energiekonzern Gazprom dazu angewiesen, die Gaslieferungen nach Europa zu verknappen. Die Gaspipeline Nord Stream 2 will er damit aufwerten. Durch die Ukraine hat Gazprom die Gaslieferungen stark reduziert. Auch die Hitzewelle in Asien ließ dort die Klimaanlagen Tag und Nacht laufen, wodurch der Strombedarf nicht unerheblich gestiegen ist. Dass dringend im Bereich Klimaschutz einiges getan werden muss, steht außer Frage. Deshalb fordern Klimaschutzmaßnahmen höhere Preise. Die CO2-Bepreisung sorgt für zusätzlich steigende Endkundenpreise. Auf die Bürger wird noch einiges an Kosten zukommen. Iran fördert ja selbst Erdöl und hat Anteil an den größten Erdgasvorkommen der Welt. Steigen im Iran eigentlich die Energiekosten genauso an wie bei uns? Herzliche Grüße, Martina. Herzlichen Dank, liebe Frau Pohl. Das Thema Energie ist weltweit ein schwieriges Thema. Sicher helfen höhere Energiepreise dabei, dass sich die Verantwortlichen, aber auch die Verbraucher mehr Gedanken über das Thema machen. Denn hoher Energieverbrauch geht auch mit stärkerer Umweltbelastung einher. Wir Menschen müssen uns viel mehr Gedanken machen, wie wir weniger Energie verbrauchen und welche Energiequellen wir nutzen, solange die meisten Energiequellen eine schlechte Umweltbilanz haben. Wir alle tragen dabei Verantwortung. Die Ursachen für die Erhöhung der Energiepreise sind ja sehr vielfältig. Sicher gehört auch die Sanktionierung Irans und seines Öls dazu. Hier bei uns sind die Strom- und Gaspreise staatlich subventioniert, sodass sie bei den Haushaltsausgaben nicht so schwer wiegen wie zum Beispiel in Europa oder den USA. Jedoch ist die Stromproduktion nicht immer ausreichend, wie wir im letzten besonders heißen Sommer erleben konnten, als es immer wieder zu gebietsweise abwechselnden Stromabschaltungen kam. Der iranische Präsident hat ja schon darauf hingewiesen, dass man mehr auf Atomstrom setzen wolle und entsprechend in den Bau von Atomkraftwerken investieren werde. Derzeit hat der Atomstrom in Iran einen Anteil von 1,8% bei der Stromerzeugung. Iran steht damit ganz am Ende der Tabelle der Atomstromerzeuger. Ganz anders Frankreich, dessen Präsident jetzt beim EU-Gipfel zum Ausbau des Atomstroms angesichts steigender Energiepreise und Energieabhängigkeit aufgerufen hat. Frankreich steht mit 70% Atomstromanteil bei der Stromerzeugung an erster Stelle der Tabelle und hat mehr als 50 Atomkraftwerke in Betrieb. Atomstrom wird ja von vielen als umweltfreundlich angesehen. Dem mag wohl so sein, aber die Risiken, die durch den radioaktiven Atommüll anfallen, sind erheblich und nicht zu unterschätzen. So, als nächstes haben wir eine Mail von Stefan Lepsius in Kassel, worüber wir uns freuen. Sehr geehrte Redaktion, liebe Freunde, gerne melde ich mich bei Ihnen, wobei mir gerade in den vergangenen Tagen aufgefallen ist, dass meine letzte E-Mail schon einige Zeit zurückliegt. Da ich aber nahezu täglich Ihre Webseite von Pastoday besuche, ist mir dieser Umstand gar nicht so bewusst gewesen. Mit großem Interesse verfolge ich auch derzeit die Entwicklungen im Iran sowie im sogenannten Nahen Osten. Es freut mich in diesem Kontext sehr, dass Sie weiterhin die Ereignisse in Ihrer Region, aber auch global verfolgen und aus iranischer Sicht analytisch und treffend beleuchten. Dies ist stets sehr interessant und inhaltlich aufschlussreich. Hat sich inzwischen im Iran die Corona-Lage etwas entspannt? Wie schätzen Sie die Entwicklungen ein und wird die Einführung der 3G-Regel geimpft, genesen, getestet als Zugangsvoraussetzung zu kulturellen Veranstaltungen und so weiter inzwischen auch im Iran diskutiert und von den Behörden als Maßnahme in Erwägung gezogen? Für heute verbleibe ich mit allen guten Wünschen und grüße Sie sehr herzlich. Ihr Stefan Lipsius. Danke, sehr lieber Herr Lipsius, dass Sie bei uns sozusagen am Ball bleiben. Natürlich freuen wir uns auch, wenn wir das durch Ihre Mails erfahren. Ihre Frage bezüglich der Corona-Situation stellten Sie am 20. Oktober. Sicher haben Sie unsere Nachricht vom 22. Oktober gelesen, dass das Freitagsgebet in Teheran nach 20 Monaten wieder veranstaltet wurde, aber nur mit Maske und Abstand. Natürlich sind es jetzt nur hunderte Teilnehmer beim Freitagsgebet gewesen, vor Corona waren es Tausende. Inzwischen wurden hier bei uns in Iran mehr als 50 Millionen Bürger erst geimpft und rund 28 Millionen haben auch schon die zweite Impfdosis bekommen. Alle geimpften Iraner können für die erste und zweite Impfung auch eine digitale Impfkarte bekommen. Aufgrund der sinkenden infizierten Zahlen wurden inzwischen einige Beschränkungen für Reisen, den Besuch von Bildungs- und Sporteinrichtungen sowie Beschränkungen für Berufe und für Inhaber digitaler Impfausweise aufgehoben. Personen, die eine Reise ins Ausland planen, können auch eine digitale Impfkarte in Englisch erhalten. Öffentliche Dienstleistungen wie Flug-, Bahn-, Bus- und Bankdienstleistungen sowie Hotelübernachtungen erfolgen einfacher mit dem Impf- oder Gesundheitsausweis. Ohne diesen kann auch bei manchen Einrichtungen und Veranstaltungen der Zugang verwehrt werden. Aber insgesamt gesehen ist die Corona-Gefahr hier bei uns noch nicht gebannt und es wurde anvisiert, dass bis zur Fajr-Dekade die Impfungen weitgehend abgeschlossen sein sollen. Jetzt ist es Zeit für unsere musikalische Pause. Heute singt Mehdi Yaghmoui zu Ehren des geehrten Propheten das Lied Wala Muhammad, was so viel bedeutet wie Erhaben sei Mohammed. جهان به نگاه اوست ما قطره‌ای به دریا دریا محمد است گرچه که در باورم همه در کلام اوست حق را اگر بگویم حق با محمد است همه جان است که جهان است چه بخوانیم چه بگوییم که در این چه جزونی است همه آنی
از جهان و نگاه اوز ما قطره ای به دریا دریا محمد است که هرچه که در باورم همه در کلام اوز حق را اگر بگویم حق با محمد است تو بخواهی به نگاهی همه یک آن بپناهیم نچنینیم نچنانیم
Unser Hörerfreund Paul Gager soll abschließend auch nochmal zu Wort kommen. Ihm danken wir außerdem für viele weitere Empfangsberichte. Er schrieb uns: Werte Redaktion, lassen wir mal die Schwierigkeiten beim analogen Kurzwellenempfang der letzten Tage beiseite und widmen wir uns den schönen Künsten. In der Druckausgabe der Wiener Zeitung vom Wochenende 16. bzw. 17. Oktober ist eine Doppelhommage zum 1000. Todes- und zum 700. Geburtstag zu lesen. Dazu fragte Herr Gaga: Werte Redaktion, können Sie diesem Artikel etwas abgewinnen? Und was halten Sie vom Inhalt der Doppelhommage? Mit freundlichen Grüßen, Paul Gaga. Vielen Dank, Herr Gaga, auch dafür. Zur Erklärung ist zu sagen, dass es bei diesem Artikel einerseits um den 1000. Todestag von Abulqasim Ferdowsi oder Ferdowsi geht und zweitens um den 700. Geburtstag von Mohammad Shamseddin, genannt Hafez oder Hafiz. Zum Ersteren, also Ferdowsi, heißt es in dem Artikel der Wiener Zeitung: Man stelle sich ein Land vor, dessen Menschen für jede Lebenssituation ein Gedicht oder zumindest einen Vers auswendig zu rezitieren vermögen und den Grabstätten ihrer großen Poeten regelmäßig Besuche abstatten, als wären sie enge Familienmitglieder. Der Iran wärmt ohne Zweifel das Herz jedes Literaturfreundes. Seine Dichtkunst zählt zu den kostbarsten Geschenken, die er der Menschheit vermacht hat. Rudaki, Attar, Nizami und Umar Khayyam, Jami, Sadi und Rumi. Das Pantheon persischer Literatur ist dicht bevölkert. Einen besonderen Ehrenplatz nimmt darin ein Mann ein, dessen profanen Namen Abulqasim Mansur kaum jemand kennt. Sein Pseudonym hingegen ruft bei seinen Landsleuten bis heute tiefste Bewunderung und Dankbarkeit hervor. Ferdowsi, der Paradiesische, geboren um 1940 bei Tus in der Provinz Khorasan und verstorben eben dort vor ziemlich genau 1000 Jahren, hat mit dem Buch Der Könige, dem Schahnameh, das wohl gewaltigste Epos, das je ein einzelner Mensch verfasst hat, geschaffen. Weiter geht es in dem Artikel so: Nahezu 1000 in 62 Erzählstränge gegliederte Kapitel umfasst dieses Opus Magnum in Summe an die 60.000 gereimte Verspaare. Mehr als doppelt so lang wie Homers, Ilias und Odyssee zusammen und 12-mal länger als das Nebelungenlied ist es zugleich ein Denkmal höchster Dichtkunst und auch profunder Historiografie, das den Werdegang des Iran in einer Mischung aus Legenden und geschichtlichen Ereignissen erzählt. An die 35 Jahre lang schrieb Ferdowsi daran, anfangs noch in Bukhara, seinerzeit das Zentrum der sogenannten persischen Renaissance, später dann am Hof des Sultan Mahmud von Ghazni. Dass beide Städte nicht im heutigen Iran liegen, sondern in Usbekistan bzw. im südöstlichen Afghanistan, erinnert daran, wie weit sich der iranische Kulturraum einst erstreckte. Ferdowsis Königsbuch, dessen Bedeutung der Sultan als sein Schöpfer es ihm nach der Fertigstellung im Jahre 1010 präsentierte, sträflich geringschätzte und unbelohnt ließ, worauf der alternde Dichter völlig verarmte, ist in mehrerlei Hinsicht epochal, vordergründig durch seinen Inhalt. Es beschreibt die Entstehung der Welt und der iranischen Zivilisation, die Sagen rund um jenen legendären König Gajumart, der einst den Menschen erstmals Kleidung und Nahrung brachte, sowie um Helden wie Rostam, Jamschid, Kaveh oder Fereidun und ihren längst mythisch verklärten Kampf gegen alle nicht-iranischen, vor allem türkstämmigen Feinde. Aber es schildert auch die konkreten Taten historischer Herrscher, von Manuchehr, dem ersten heroischen König, bis Yazgerd, den dritten, dem letzten Sassanidenschah. Als bedeutsam erwies sich auch, dass Ferdowsi in die historischen Beschreibungen vielerlei Ratschläge an seine Mitmenschen einfließen ließ. Dadurch vermittelte er Wertvorstellungen und Verhaltensweisen, die nach seiner Überzeugung das iranische Wesen definierten. Gottes- und Gesetzestreue zum Beispiel, Streben nach Weisheit und Gerechtigkeit, Solidarität mit Bedürftigen, Ritterlichkeit, Selbstkontrolle oder auch Höflichkeit. Dank der weiten Verbreitung und langfristigen Wirkung hat sein Werk so auch die Lebensart und Gesittung aller Völker des iranischen Raums stark beeinflusst und maßgeblich geholfen, sie zu einer Kulturgemeinschaft zu formen. Weitreichende Folgen hatte das Königsbuch auch auf sprachhistorischem Gebiet. Ferdowsi schenkte den Iranern wieder eine eigene Hoch- und Literatursprache, nachdem das mittelpersische Pahlavi nach dem Einzug des Arabischen verdrängt worden und zum umgeschliffenen Alltagsidiom von Bauern und Händlern herabgesunken war. Ferdowsis sogenanntes Neupersische erscheint frei von arabischen Lehnwörtern, dafür aber reich an poetischen Metaphern. Es war eine Pionierleistung, die in gewisser Weise mit der Dantes für die italienische Sprache oder auch der Luthers für das Neuhochdeutsche vergleichbar ist und langfristig Maßstäbe setzte. Noch heute kann jeder Iraner die vor mehr als 30 Generationen formulierten Verse mühelos verstehen. Nun geht es weiter mit dem zweiten Teil des Artikels, diesmal über Hafez. Ein Jubiläum, nämlich seinen 700. Geburtstag, gilt es in diesem Jahr. So haben es zumindest Literaturhistoriker mehrheitlich konstatiert. Auch mit Blick auf den im Iran populärsten und meistgelesenen Lyriker zu Beginn. Auf Shamseddin Mohammad, besser bekannt unter dem Künstlernamen Hafiz, einem Ehrentitel für Männer, die den kompletten Koran auswendig kennen. Hafez verbrachte sein ganzes Leben, etwa 1320 bis 1390, als Gelehrter in seiner Geburtsstadt Shiraz. Er verfasste mehr als 500 Gedichte und gilt als Großmeister des Ghazal, jener Form gereimter Doppelverse, die in der lyrischen Tradition der Perser dazu dient, Gefühle der Liebe auszudrücken. Wie kaum ein Zweiter lotete er die sublimsten Ebenen der menschlichen Seele aus, behandelte in einer hochmusikalischen, eleganten und dabei jedermann verständlichen Sprache ewige Grundthemen unseres Daseins wie Vereinigung, Trennung, Unruhe, Freude, Gleich- und Schwermut, Alleinsein, Heimweh und Vergänglichkeit. Ob tiefgläubiger Muslim, humanistischer Freidenker oder Sozialrevolutionär, weil er in seinen Gedichten jede Form von Autorität ablehnte und für eine gerechte Gesellschaft eintrat, weil er seine Aussagen aber auch oft auf Koran und Hadith bezog, lässt sich Hafiz verschieden und widersprüchlich deuten. Sein Werk hält für jede Lebenssituation die passenden Verse parat. Auch deshalb wird er von allen geliebt und gelesen. Viele Iraner haben ein Exemplar des Divan, seinem Hauptwerk, im Haus. Abschließend noch einmal vielen Dank an Herrn Gaga. Aus Zeitgründen haben wir etwas gekürzt. Nun verbleiben wir mit den besten Grüßen und Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Khoda Hafez, Gott schütze Sie. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück Delbar, vorgetragen von Shahram Naseri.
خوز دل بر آمد خلوت خاص دل بر آمد دل بر ذکرم به دل بر آمد جان آینه جمال جانان تن خاک دیار دل بر آمد از شد محفل دل زغن خالی شد محفل دل زغن خالی یار از در دلبری در آمد یار از در دلبری در آمد ذاتی به ظهور خیش دم زد ذاتی به ظهور خیش دم زد صد گونه صفات مظهر آمد صد گونه صفات مظهر آمد دل خلوت خاص دلبر آمد دل خلوت خاص دلبر آمد دلبر ذکرم به دلبر آمد جان آینه جمال جانان تن خاک دیار دلبر آمد از
جز دلم کوز ازل تا به ابد عاشق رفت جاودان کس نشنیدم که در این کار بماند آی 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 از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر از صدای
شد محفل دل زغن خالی شد محفل دل زغن خالی یار از در دلبری در آمد یار از در دلبری در آمد ذاتی به ظهور
زد صد گونه زباد مظهر آمد صد گونه زباد مظهر آمد دل خلوت خاص دل بر آمد دل بر ذکرم به دل بر آمد دل خلوت خاص دل بر
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Falls Sie uns schreiben möchten, können Sie dies gerne unter folgende Anschriften tun. IRIB, Pars Today, German, P.O. Box 19395-6767, Teheran, Iran. Unsere Adresse in Deutschland lautet IRIB, Pars Today, Deutsch, Bundespressehaus, Zimmer 5207 und 5208, Schiffbauerdamm 40 in 10117 Berlin. Und unsere E-Mail-Adresse lautet german@parstoday.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Thank you.